Ja, ich freue mich mega, wieder bei euch zu sein, mit euch zusammen unterwegs zu sein, hier die Woche, schon am zweiten Tag. Ich bin auch ganz happy, dass es ohne Übersetzer, ohne Dolmetscher klappt, weil Hochdeutsch ist für mich als Schwabe ja absolute Fremdsprache. Ich war in den letzten Jahren immer wieder auch in Afrika unterwegs und da haben wir solche Veranstaltungen oft mit Dolmetscher gemacht. Also jemand neben dir auf der Bühne, der dann jeden Satz, den du sagst, als Redner nochmal wiederholt auf einer anderen Sprache. Ist immer ganz spannend, weil du weißt ja nicht so recht, ob er wirklich übersetzt oder gerade so sein eigenes Ding dreht. Also immer ganz spannend. So ging es auch mal einem Mann, der war Engländer und er war in Japan unterwegs, hat dort so ein paar Vorträge gehalten. Und hat sich gedacht, komm, zum Einstieg erzähle ich einfach so ein bisschen so eine humorvolle Geschichte zum Auflockern. Und der Dolmetscher stand neben ihm auf der Bühne und hätte übersetzen sollen. Und so erzählt er seine Geschichte und der Übersetzer steht einfach nur nebendran und sagt gar nichts. Der Redner ist irgendwie ein bisschen irritiert und denkt, er müsste doch jetzt langsam mal mit Übersetzen anfangen, aber vielleicht hört er ja zu und fasst es am Schluss irgendwie zusammen, wartet auf die Pointe oder so, keine Ahnung, wie der das macht. Auf jeden Fall erzählt er seine Geschichte zu Ende, schaut zu dem Übersetzer, der Übersetzer sagt zwei Worte und alle brechen in schallendes Gelächter aus. Guckt die Leute an, guckt seinen Übersetzer an, versteht überhaupt nicht, was hier gerade läuft, denkt, na gut, ich muss jetzt mit meinem Vortrag weitermachen, ich werde ja bezahlt dafür. Und am Ende seines Vortrags geht er zu seinem Dolmetscher und fragt, sag mal, was hast du da am Anfang eigentlich übersetzt? Der Dolmetscher schaut ihn an und sagt, ich habe überhaupt nichts übersetzt, ich habe nur gesagt, alle sollen lachen. Ich habe euch heute was mitgebracht. Was Leckeres aus dem Schwabenland. Es ist ja Weinerntesaison. Wer von euch mag Weintrauben? Okay, ich habe nämlich hier eine Rebe mitgebracht. Riecht wunderbar. Ich würde die gern verschenken. Wer hätte die gerne? Okay, dann einfach mal, wer am schnellsten hier vorne ist, bekommt sie. Jetzt mal, sag mal, wie riecht sie so? Gar nicht mal so gut. Warum? Beschreib mal, was du da gerade in den Händen hast. Ist das schöne schwäbische Qualität?
Ich würde es in China
beschreiben. China? Wieso China? China? China sagt man hier, okay. Ist Plastik? Wie, habe ich dich gerade angelogen? Habe ich gerade erzählt, dass ich wunderschöne schwäbische Weintrauben mitbringe und bringe nur Fake-Trauben mit? Das Thema des Abends lautet ja, was kann man noch glauben? Was kann man noch glauben in der Zeit von Fake-Trauben? Was kann man glauben in einer Zeit von Fake-YouTubern, von Fake-Influencern? Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal mitbekommen hast, aber da gibt es so YouTuber, so Influencer, du denkst, hey, die machen das doch aus Überzeugung, denen geht es endlich mal nicht ums Geld. Die sind real, die treten mit ihrem echten Namen auf und haben richtig viele Follower. Und du denkst, oh, denen kann ich glauben. Und irgendwann kommt dann wieder so ein Skandal. Dann heißt es, ach Mensch, die waren ja auch nur bezahlt und die heißen gar nicht so, wie sie eigentlich heißen. Und die ganze Innenausrichtung von ihrem Jugendzimmer, was sie da so dargestellt haben, war auch alles nur bezahlt. Und die sind alles nur komplett fake. Was kann ich noch glauben in so einer Zeit? In einer Zeit, in der der US-Präsident angeklagt wird, der ehemalige US-Präsident angeklagt wird wegen Wahlfälschung, aber selber auch sagt, die Gegenseite hat die Wahlen gefälscht. Was stimmt jetzt eigentlich? Was kann ich noch glauben? Zu Fake-Influencer, ich habe so einen Influencer mal angeschaut. Wer von euch kennt den Liver King? Liver King? Okay, einer kennt ihn. Absolut krasser Typ, hat so seine 4 Millionen Follower bei TikTok und auf allen Kanälen unterwegs. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Höhlenmensch. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber so irgendwie so eine Mischung, okay? Riesenbart, Riesenmuskelberge. Und er sagt auf seinem Kanal, also Brian Johnson heißt er mit bürgerlichen Namen, tritt als Liver King auf und er sagt, er isst nichts außer rohes Fleisch. Und das macht er auf seinem Kanal immer, da wirkt er irgendwelche Innereien runter, so ein Shake mit Leberstückchen und sowas und nagt da rohe Knochen ab und sagt, das ist urzeitlicher Lebensstil. Er isst nichts anderes als Sachen, die es vor ein paar tausend Jahren auch schon gegeben hat. Er ernährt sich absolut natürlich. Nichts, was die Industrie irgendwie angetastet hat, isst er. Er isst nur Sachen aus der Natur. Alles 100% natürlich. Deshalb sieht er aus wie Schwarzenegger, diese riesen Muskelberge. Deshalb ist er so kerngesund, weil er nur rohes Fleisch isst. Dann gibt es so die Shows, wo er dann das ganze Gemüse vom Tisch runterschmeißt und sagt, alles Blödsinn, ihr müsst nur rohes Fleisch essen. Und dann gibt es ganz viele Leute, die finden das absolut cool, vor allem junge Männer, und sagen, boah, das mache ich nach und würgen dann so diese Eingeweide runter, so Rindergedärme und so Zeugs und machen das alles nach, weil sie denken, hey, beim Liver King, bei dem funktioniert das, das mache ich auch, ich will auch aussehen wie der. Und dann, wer hätte es gedacht, irgendwann der große Skandal, für viele bricht eine Welt zusammen. Alles nur Fake. Da wird irgendwo so eine E-Mail geleakt und dann heißt es, ach Mensch, der Liver King hat ja jeden Monat 11.000 US-Dollar, jeden Monat 11.000 US-Dollar für Doping ausgegeben. Für Steroide, für Wachstumshormone, für alles, was der Markt halt so hergibt an Spritzen und Tabletten, um irgendwie krass auszusehen. Alles nur Fake. Und für ganz viele ist eine Welt zusammengebrochen, sie haben ihn verklagt, haben gesagt, hey, ich habe das auch gemacht, ich habe meine Gesundheit ruiniert wegen diesem Typ, der eigentlich nur komplett fake ist. Was kann ich noch glauben? Was kann man noch glauben in einer Welt, wo sogar der Prediger am Anfang von der Jugendwoche Fake-Trauben verschenkt? Was kann man da noch glauben? Kann man der Kirche glauben, so ein Repräsentant der Kirche, der da vorne steht und die Leute anlegt, lügt mit seinen Fake-Trauben? Kann ich der Kirche noch glauben oder überhaupt mit Gott, Religion? Ach, jeder glaubt doch irgendwie so seine Sachen. Der eine glaubt an Gott, der andere glaubt an irgendwelche Patches, die man irgendwo draufklebt. Der nächste glaubt an das unsichtbare, rosafarbene Einhorn. Der andere glaubt an den Weihnachtsmann. Was kann man überhaupt noch glauben? Was kann man überhaupt noch glauben? Und sind wir ehrlich, wenn wir uns so anschauen, wir sind noch viel, viel weiter als so ein paar abergläubige Leute, die vor ein paar tausend Jahren irgendwie was geglaubt haben, an irgendwelche Götter. Wir sind doch viel weiter, wir sind wissenschaftlich, wir sind aufgeklärt, das brauchen wir doch alles gar nicht. Also die Frage heute Abend, was kann ich überhaupt noch glauben? Es ist eine total wichtige und total zentrale Frage für dein Leben. Da hängt alles dran. Was ist echt und was ist fake? Gibt es einen Gott? Oder nicht? Gibt es vielleicht sogar sowas wie ein Leben nach dem Tod? Oder nicht? Und falls es diesen Gott gibt, kann ich irgendwie mit diesem Gott Kontakt aufnehmen? Die Frage ist also total wichtig. Das ist jetzt keine dumme Frage. Vielleicht sagst du jetzt, ja, in der Schule haben wir gelernt, es gibt keine dumme Fragen. Doch, es gibt dumme Fragen, so dumme Fragen wie, darf man als Vegetarier Fruchtfleisch essen? Oder können Katzen Muskelkater bekommen? Das sind dumme Fragen, okay? Aber die Frage, die ich heute Abend stelle, was kann man noch glauben? Das ist eine absolut zentrale und absolut wichtige Frage für dein Leben. Und ich möchte versuchen, mit euch zusammen heute Abend ein bisschen Antworten zu finden. Und ich möchte euch wieder mit reinnehmen in eine Geschichte von einem jungen Mann, der sich auch gefragt hat, was kann ich eigentlich noch glauben? Was ist eigentlich noch real? Dieser junge Mann, er hieß Tommy oder Thomas. Und Tommy hat vor etwa 2000 Jahren gelebt. Und die Geschichte, in die ich euch mit reinnehmen möchte, hat gespielt etwa im Jahr oder relativ genau am Anfang April des Jahres 32 nach Christus. Es war in der Zeit, nachdem Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch auf der Erde gelebt hat. Und er hat ja so ein paar Freunde um sich gesammelt. Wir reden oft von Jüngern, man könnte auch sagen Azubis oder Freunde. Und die hat Jesus so um sich gesammelt und die waren so begeistert von Jesus, die haben sich gedacht, hey, mit Jesus werden wir die Welt verändern. Wir stellen die Welt auf den Kopf, wir starten hier eine Revolution. Mit Jesus wird alles besser. Und die waren tierisch begeistert von Jesus. Aber irgendwie ist alles anders gekommen, als sie sich das gedacht hatten. Jesus wurde verhaftet, er wurde zu Tode verurteilt und öffentlich hingerichtet. Da waren alle Träume zerplatzt. Und die paar Freunde, die von Jesus noch übrig waren, die haben sich versteckt, die haben sich alle gedacht, vielleicht bin ich der Nächste, mitgefangen, mitgehangen, wer wird als Nächstes umgebracht? Jetzt sind wir alle politische Gegner von Rom, wann droht uns das Todesurteil? Und sie haben sich versteckt und waren völlig verängstigt und haben sich hinter verschlossenen Türen haben sie sich versammelt und haben dann zusammen abgehangen. alles zu, alles abgeschlossen, alles safe. Und dann passiert was völlig Krasses. Plötzlich mitten in diesem Raum drin steht plötzlich Jesus. Mittendrin, obwohl alle Türen und alle Fenster zu waren, steht Jesus mittendrin. Und dann schauen ihn seine Freunde an und realisieren, hey, was hier gerade passiert ist, das ist ein absolutes Wunder. Sowas ist wissenschaftlich nicht mehr erklärbar. Jesus, der hingerichtet wurde, für alle sichtbar, öffentlich, ins Grab gelegt wurde, tot war, schon angefangen hat zu stinken im Grab, der steht plötzlich mitten hier im Raum drin, mittendrin und er lebt. Gott hat ihn wieder lebendig gemacht, obwohl er schon tot war. Das ist übrigens das, was Milliarden von Christen auf der ganzen Welt glauben, dass Jesus nicht nur irgendwie so ein weiser Mann war, wie Konfuzius oder was auch immer, sondern dass Jesus heute noch lebt, dass Jesus real ist, dass Jesus heute Abend hier ist, dass er dich kennt, dass er dich sieht und sich wünscht, mit dir in Kontakt zu kommen. Also so waren diese paar Jungs zusammen, diese Jungs und Mädels, die mit Jesus unterwegs waren, haben Jesus leibhaftig, ganz real, real life, in 3D vor sich gesehen. Aber einer war nicht dabei. Wisst ihr wer? Der Thomas. Thomas war nicht dabei. Thomas hat es nicht mitbekommen. Und dann haben die natürlich ganz begeistert, haben sie gedacht, Mensch, der Tommy, der hat es ja gar nicht mitbekommen, wir müssen das dem auch erzählen. Also sind sie zu ihm hin und haben gesagt, Thomas, wir können das nachlesen im sogenannten Johannesevangelium, das hat einer von den Schülern von Jesus hat es aufgeschrieben, also ein Zeitzeuge, der das alles miterlebt hat, der hat es aufgeschrieben, ist in unserer Bibel heute gelandet. Und dort wird im 20. Kapitel wird beschrieben, wie die Freunde, die Jünger, die Azubis von Jesus zu Tommy gehen, zu Thomas gehen. Und sie sagen, ich zitiere mal wieder aus der Volksbibel, hey, Jesus war da. Er konnte es aber nicht glauben. Und dann sagt er, also erst wenn ich seine Wunden, also die Wunden von der Hinrichtung, mit eigenen Augen gesehen habe und sie auch anfassen konnte, und wenn ich dann noch die Wunde an seinem Brustkorb sehen kann, wenn ich die checken kann, dann würde ich das glauben. Also er will wirklich ganz sicher sein, dass dieser Typ, der behauptet, er sei Jesus und er sei wieder lebendig geworden nach einer Hinrichtung, den will er ganz genau anschauen. Sonst glaubt er es nicht. Und es waren ja richtig krasse Forderungen. Das war ja nicht nur so, ich hinterfrage das mal, sondern es waren ganz deutliche Forderungen. Er will Beweise, er will das verstehen und er will wissen, was passiert ist. Und so sind wir doch auch geprägt. Sind wir doch ehrlich, wir von klein auf lernen wir Dinge zu hinterfragen und zu verstehen. Vielleicht kennt ihr das so mit kleinen Kindern, die dann immer ganz gern fragen, ja und warum? Und dann versuchst du irgendwie kindgerecht eine Antwort zu finden auf eine komplexe Frage und das irgendwie zu erklären. Und dann denkst du, wow, ich habe es geschafft, ich kann das so gut erklären für ein kleines Kind. Und danach fragt es, und warum? Und du versuchst nochmal irgendwie zu erklären, nochmal auszuholen. Und dann kommt wieder, ja und warum? Und irgendwann sagst du nur, ja, weil es halt so ist. Aber wir lernen von klein auf Dinge zu hinterfragen, zu verstehen. Unser ganzes Schulsystem ist darauf ausgerichtet, Dinge zu verstehen. Und das finde ich das Tolle an dieser Geschichte, dass sie uns zeigt, dass Gott damit gar kein Problem hat. Gott hat kein Problem mit deinen Fragen. Der Tommy, der hätte seine Forderungen ja auch als Frage formulieren können. Er hätte fragen können, ist das wirklich echt mit den Wunden von Jesus? Ist er wirklich auferstanden? Hat er wirklich Löcher in den Händen von den Nägeln? Aber die Forderung, die war ja total energisch. Er sagt, erst wenn ich seine Wunden selbst gesehen habe, wenn ich die selber angefasst habe und die Wunde selbst gecheckt habe, dann würde ich das glauben. Aber Jesus, der hätte es ja verurteilen können. Der hätte ja sagen können, Mensch, Tommy, das geht jetzt wirklich zu weit. Hey, du musst einfach glauben. Du brauchst gar keine Beweise. Guck mal, dein Kumpel hier, der Matthäus, der schreibt alles hier ganz fleißig auf. Das kommt dann in ein Buch rein, das heißt Bibel, das kannst du dann mal lesen und dann musst du das einfach glauben. Du musst es nicht hinterfragen. Du kannst dann sogar irgendwann mal in die Kirche gehen und dann an der Garderobe kannst du deine Jacke abgeben, nebendran kannst du dein Gehirn hinhängen. Das brauchst du nämlich gar nicht mehr. Du brauchst gar nicht mehr denken. Du musst einfach nur glauben. Aber genau das macht Jesus nicht. Er sagt nicht, schalt einfach dein Gehirn aus und glaub einfach. Er sagt zu ihm, das lesen wir in Vers 27, nachdem er wieder erschienen ist, wieder aufgetaucht ist und mit Tommy ins Gespräch kommt, sagt Jesus zu Thomas, na dann fass mal auf diese Stelle hier und check noch meine Hände. Und dann kannst du von mir aus auch noch die Wunde in meinem Brustkorb testen. Zweifel nicht mehr, fang an zu glauben. Jesus lässt sich auf diese Fragen ein, er geht ihnen nicht aus dem Weg und er gibt ihm Antworten. Und ich glaube, Jesus möchte auch dir, möchte uns, möchte euch heute Abend Antworten geben. Der Tommy, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Der hat so viele Fragen gehabt. So die erste Frage, die ihm sicherlich durch den Kopf gegangen ist, war, ja, wenn Jesus wirklich von den Toten auferweckt wurde, wenn Gott so ein gewaltiges Wunder gemacht hat, ja, warum sind dann die Wunden dann überhaupt noch übrig? Das ist doch gar nicht logisch, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Die nächste Frage war, warum musste Jesus überhaupt so leiden? War das nötig? Er wurde ja nicht einfach nur hingerichtet, wie heute mit einer Giftspritze, wo dann innerhalb von ein paar Sekunden alles vorbei ist. Er wurde öffentlich auf die grausamste Art und Weise bei Temperaturen um den Nullpunkt zu Tode gefoltert. Das war absolut grausam und absolut schrecklich. Sein bester Freund, sein Vorbild, sein Meister musste so unheimlich viel leiden. Und dann die Frage, was ist mit seinem Volk? Jesus hätte doch sein Volk von dieser Ungerechtigkeit befreien sollen. Er hätte doch sein Volk aus dem Leid rausholen sollen. Er hätte doch gegen die Römer kämpfen sollen. Aber sein Volk leidet weiterhin. Die Juden sind nach wie vor unterdrückt. Und sie leben in dieser grausamen Situation. Und Jesus tut nichts und Gott greift nicht ein. Warum all das Leid? Warum all diese Schmerzen? Warum all diese unnötige Qualen? Und das ist eine Frage, die viele von uns ja auch mit sich rumtragen. Wie kann das sein, wie passt es zusammen, dass ein Gott, falls es ihn wirklich gibt und falls er wirklich so gut ist, so viel Leid zulässt? Und ich möchte auf diese Frage, wie kann das funktionieren mit Gott und Leid, wie passt es zusammen? Manche Leute, die sagen ja gar nicht mehr, ist eine Frage für mich, sondern sagen ganz klar, es kann nicht sein, dass es einen guten Gott gibt, weil es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Aber lass uns das mal als Frage anschauen. Wie kann ein liebender Gott so viel Leid zulassen? Und ich weiß, das ist eine mega persönliche Frage. Wie kann das sein, dass ein liebender Gott so viel Leid zulässt? Wie passt das zusammen? Und ich weiß, viele sagen, ja, ich verstehe das nicht mit dem Leid in der Welt, aber es ist eigentlich immer eine persönliche Frage. Es geht nicht in das Leid da draußen irgendwo in Afrika, wo Kinder verhungern, so grausam und so schrecklich das ist. Und es ist aller Ehren wert, wenn sich Leute dafür einsetzen, dagegen was zu tun und spenden an Hilfsorganisationen und was tun gegen das Leid in der Welt. Aber die Frage ist immer eine persönliche Frage. Das ist meistens die Frage nicht mehr, was ist mit dem Leid in der Welt, sondern vielleicht, warum ist meine Schwester an Krebs gestorben? Warum ist mein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen und ich musste ohne Vater aufwachsen? Warum bin ich krank und warum heilt Gott nicht? Es ist auch für mich eine total persönliche Frage, weil meine Frau und ich in den letzten Jahren so viel durchgemacht haben an Krankheiten, an Unfällen. Es passt auf keine Kuhhaut. Wir können es uns nicht erklären. Und meine Frau ist nach wie vor krank, sie hat nach wie vor mit Schmerzen zu kämpfen und Gott greift nicht ein. Auch wir suchen nach Erklärungen, die wir teilweise auch nicht finden. Und trotzdem möchte ich heute Abend so ein paar Gedanken weitergeben, wie das zusammenpassen kann. Ich will nicht alles komplett erklären, einfach ein paar kleine Gedankenanstöße. Wie kann es sein, dass es einen liebenden Gott gibt, der Leid zulässt? Ein paar Teilantworten. Ich will nicht Gott verteidigen, ich will nicht alles komplett erklären, aber so ein paar Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Der erste Gedanke. Ein ganz großer Teil vom Leid in der Welt, von dem, was Schlimmes läuft in der Welt, haben wir Menschen selber verursacht. Nicht alles, aber ein ganz großer Teil kommt von uns Menschen selbst. Weil Gott dir und mir, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat. Weil er uns selber die Wahl gegeben hat, Leid zu verursachen oder Leid zu verhindern, weil er dir die Wahl gegeben hat, andere schlecht zu behandeln oder andere gut zu behandeln. Weil Gott dich nicht als Marionette haben wollte, irgendwie so ferngesteuert, sondern weil er dich als Gegenüber haben wollte, mit einem freien Willen, dich zu entscheiden für Gutes oder für Schlechtes. Und jetzt könnte man fragen, wo müsste Gott anfangen, uns diesen freien Willen wieder wegzunehmen, um das Leid aus der Welt zu beenden? Müsste er anfangen bei Handlungen, wenn jemand eine Waffe in der Hand hat und jemand erschießen will, dann irgendwie ihm die Waffe wegnehmen? Müsste er bei Handlungen anfangen, den freien Willen zu beenden? Oder müsste er vielleicht bei Worten anfangen, wenn jemand was Schlechtes sagt, jemand beleidigt, jemand was androht, müsste ihm dann irgendwie so den Mund zunähen oder die Zunge wegnehmen, dass er nichts Böses mehr sagen kann? Oder müsste er schon beim Gedanken anfangen, wenn du was Schlechtes denkst oder jemand anderes was Schlechtes denkt, schon die Gedanken unterbrechen und da den freien Willen wegnehmen? Wir wären nur noch Marionetten, wenn Gott es tun würde. Wir hätten keinen freien Willen mehr. Wir könnten uns für nichts mehr frei entscheiden. Aber Gott hat dich als Gegenüber geschaffen. Nicht nur mit der freien Wahl, Gutes oder Schlechtes zu tun, sondern auch mit der freien Wahl, mit oder ohne Gott zu leben. Zu sagen, ich möchte mein Leben an Gottes Maßstäben ausrichten. Ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte mit Gott durchs Leben gehen. Oder ich möchte ohne Gott durchs Leben gehen. Und ich möchte dich heute Abend einladen, und ich werde es am Ende von diesen paar Minuten hier machen. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte nicht ohne Gott durchs Leben gehen, sondern ich möchte meinen freien Willen, den Gott mir gegeben hat, ich möchte nutzen, um mit Gott durchs Leben zu gehen. Ein zweiter Gedanke, eher eine Frage als eine Antwort. Macht Gott etwas oder lässt Gott etwas zu? Das ist ein ganz großer Unterschied. Stell dir mal vor, ein Vater oder eine Mutter bringt dem kleinen Kind Fahrradfahren bei. Und das kleine Kind, das fährt auf dem Fahrrad, und weil es Fahrradfahren gerade erst lernt, natürlich fällt es auch mal hin. Natürlich hat es mal auch ein blutendes Knie. Aber dann ist es ein himmelweiter Unterschied, ob der Vater das zulässt, weil er sein Kind befähigen will, weil er dem Kind was beibringen will, oder ob er das Kind absichtlich wegschubst. Und dann noch zuschaut, wie er durch sein aktives Handeln das Kind verletzt hat. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob Gott Leid zulässt oder ob er es selbst verursacht. Und ich glaube, der allergrößte Teil des Leids in der Welt ist nicht von Gott verursacht, sondern von Gott zugelassen. Ein riesengroßer Unterschied. Ein dritter Gedanke, wir leben in einer kaputten Welt. Wir leben in einer Welt, wo sich Millionen und Milliarden von Menschen entschieden haben, sich von Gott zu verabschieden, sich ohne Gott durchs Leben zu gehen und sich damit von Gott als der Quelle von allem Leben, von allem Guten zu verabschieden. Und deshalb ist unsere Welt so kaputt, dass ungerechte Dinge passieren in dieser Welt. Als kleiner Vergleich, denkt mal an Deutschland vor etwa 80 Jahren. Deutschland war so kaputt, so voll mit Nazis, so voll mit Ungerechtigkeit, mit Mord und Totschlag. Und dann hat jemand versucht einzugreifen. Die Alliierten haben Deutschland angegriffen, haben versucht, die Nazis zu eliminieren, haben es auch geschafft. Aber es sind auch unschuldige Babys gestorben im Bombenhagel. Die Städte wurden bombardiert und viele unschuldige Kinder sind gestorben, weil das ganze Land und alles so kaputt war, dass es Unschuldige getroffen hat. Wir leben in einer kaputten Welt. Ein letzter Gedanke, den ich euch mitgeben will zu dieser Frage ist, könnte es sein, dass manchmal die Sachen, die wir jetzt gerade erleben, die du vielleicht gerade erlebst in deiner Familie, in deiner Klasse, dass sie jetzt gerade im Moment viel, viel schlimmer erscheinen, als sie es dann irgendwann mal im Rückblick für dich sind. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen schon erlebt habt. Vielleicht ist es eher die Generation da hinten, 30, 40, 50, 80 aufwärts, die auf mal das Leben zurückschaut und sagt, hey, die Situation damals, es war so schlimm, wo ich drin war, aber als ich dann mal zurückgeschaut habe, war ich so unheimlich dankbar, dass mir genau das passiert ist, weil es wäre sonst noch viel, viel schlimmer gekommen. Okay, ich sehe ein paar von euch nicken, ihr könnt es vielleicht nachvollziehen. Ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen, eher ein Gleichnis. Keine reale Geschichte, eher ein Gleichnis. Dieses Gleichnis, es stammt aus China, und ein Mann, der hatte eine richtig schöne Stute, also ein richtig schönes, teures Pferd. Und eines Tages ist ihm dieses Pferd, warum auch immer, einfach davon galoppiert, war einfach plötzlich weg. Und seine Freunde haben ihn versucht, drüber wegzutrösten und haben gesagt, ach komm, ist nicht so schlimm und wir leiden mit dir. Ist echt traurig, war ein echt ein schönes Pferd. Du tust uns wirklich leid. Und sein Vater, ein alter, weiser Mann, hat gesagt, sag mal, was macht dich so sicher, dass das vielleicht nicht doch ein Segen ist? Was macht dich so sicher, dass es kein Unglück ist? Ein paar Monate später kommt diese wunderschöne Stute wieder zurück und hat noch einen Hengst mitgebracht. Sie sind jetzt plötzlich zu zwei Pferde kommen zurück und er freut sich tierisch und denkt, Mensch, mir gehören jetzt zwei Pferde, ich bin richtig reich, ich habe zwei schöne Pferde. Und die Leute loben ihn und beglückwünschen ihn. Und der Vater fragt ihn wieder, was macht dich so sicher, dass das kein Unglück ist, was dir gerade passiert? Die Familie, die wurde richtig reich mit diesen zwei Pferden. Sie haben eine Pferdezucht aufgemacht, haben Pferdekutschen angetrieben und Transporte gemacht und richtig viel Geld verdient. Dieser Mann, er war richtig glücklich, er hat es geliebt, mit den Pferden auszureiten. Und eines Tages fällt er vom Pferd, bricht sich die Hüfte und kann nicht mehr richtig laufen. Und die Leute versuchen ihn natürlich wieder zu trösten. Seine Freunde kommen zu ihm und sagen, hey, Kopf hoch, halb so wild. Und der Vater fragt ihn, was macht dich so sicher, dass das wirklich ein Unglück ist, was dir gerade passiert ist? Ein paar Jahre später drauf, es bricht Krieg in China aus. Fast jeder Mann, der noch irgendwie eine Waffe tragen kann und gehen kann, wird in den Krieg eingezogen. Und Unmengen an Männer sterben in diesem Krieg. Aber dieser Mann, er wird nicht eingezogen, weil er nicht mehr richtig laufen kann. Und so in dieser Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen wiederfinden könnt, aber vieles, was auf den ersten Blick als Unglück erschienen ist oder als was richtig Schlechtes war, im Rückblick wieder gut. Und vieles, was in der Situation selbst richtig schlecht war, richtig gut war, war im Rückblick schlecht. Wie gesagt, es ist nur ein Gleichnis, nur so eine Art Parabel, dass manchmal das Leid, was wir jetzt erleben, in der Zukunft ganz anders aussieht. Das sind alles nur ein paar Bruchstücke. Ich weiß, dass es nicht komplett erklärt, da kann man viel, viel mehr drüber sagen. Der zeitliche Rahmen ist ganz eng hier. Ein allerletzter Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass ganz oft unser Versuch, Antworten zu finden, überhaupt nicht hilfreich ist. Dass es oft nicht hilft, Dinge erklären zu können. Stell dir mal vor, ein kleines Kind sitzt auf seinem Dreirad, fährt ganz fröhlich die Straße runter, wird von einem LKW erfasst, fliegt 10 Meter durch die Luft und liegt blutend auf der Straße und hat sich alle Knochen gebrochen. Und jetzt sagst du, hey, ich bin ein gebildeter Mensch, ich kann dem kleinen Kind wunderbar erklären, warum es dem Kind gerade so scheiße geht. Also gehst du zu dem Kind hin und sagst dem, jetzt hör mal zu, kleiner Junge, heul mal ein bisschen leiser, ich muss dir kurz was erklären. Also, warum es dir gerade so scheiße geht. Erstens, du bist auf der Straße gefahren, hättest du nicht mal machen sollen. Straßenverkehrsordnung, schon mal gehört was davon? Also hättest du nicht machen sollen. Und der LKW hatte Vorfahrt und nicht du. Also erster Punkt, du hast dich nicht an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Zweiter Punkt, deine Masse ist leider geringer als die vom LKW, deshalb bist du jetzt weggeflogen und nicht der LKW. Dritter Punkt, deine Knochen sind leider nicht so stabil wie der Asphalt hier, deshalb sind jetzt deine Knochen gebrochen und nicht der Asphalt. Lernst du auch noch irgendwann im Studium Festigkeitslehre, Materialkonstanten, lernst du alles noch. Vierter Punkt, jetzt gibt es in deinem Körper überall so kleine Sinneszellen und die leiten jetzt elektromagnetische Signale an dein Gehirn und dein Gehirn interpretiert diese Signale als Schmerz. Deshalb geht es dir gerade so scheiße. Würde das dem Kind helfen? Es würde dem Kind überhaupt nicht helfen. Ja, okay, ein paar schütteln doch, nicken vielleicht doch. Okay, das sind die brauchen unbedingt Erklärungen. Aber jeder normale Mensch würde sagen, hey, das hilft diesem Kind überhaupt nicht. Es würde dem Kind helfen, wenn ich eingreifen würde, wenn ich helfen würde, wenn ich erste Hilfe leisten würde, wenn ich die Eltern holen würde, wenn die Eltern das Kind in den Arm nehmen würden und sagen, komm, wir gehen zusammen ins Krankenhaus. Das wird schon, die paar Knochenbrüche, das wird schon wieder werden. Das würde helfen. Erklärungen helfen uns oft nicht. Was es hilft oft ist, wenn Gott eingreift. Und ich weiß, oft kann man sagen, ja, wo greift denn Gott ein? Ich habe ganz oft erlebt, dass Gott eingreift. Ich habe erlebt, dass Menschen, die blind waren, plötzlich wieder sehen konnten. Ich habe erlebt, dass Menschen, nachdem für sie gebetet wurde, die querschnittsgelähmt waren, dass sie wieder gehen konnten. Ich habe solche Sachen erlebt, aber ich habe auch erlebt, dass Gott eben oft nicht eingreift. Und das gibt mir diesen Blick in die Ewigkeit, dass ich, wenn ich Jesus nachfolge, dass ich weiß, eines Tages wird dieser Tag kommen, wo ich vor Gott stehen werde, wo alles Leid beendet wird, wo ich weiß, ich darf jetzt die ganze Ewigkeit mit Gott verbringen. Jede Träne wird abgewischt werden und ich habe eine ganze Ewigkeit vor mir ohne Leid und ohne Schmerz. Und Leute haben mir schon ein paar Mal gesagt, ja, du weißt doch noch gar nicht, wie es aussieht im Himmel. Was willst du dort überhaupt sein? Meine Antwort, ja, ich weiß nicht, wie es im Himmel aussieht, aber ich weiß, wem ich dort begegnen werde. Ich werde Jesus begegnen, dem, der mein Leben hier und jetzt schon komplett auf den Kopf gestellt hat. Mit dem werde ich die Ewigkeit verbringen. Und ich weiß, mit dieser Begegnung wird eines Tages alles Leid und aller Schmerz wird seine Bedeutung komplett verlieren. Wenn wir mit Jesus leben, wenn du dich auf Jesus einlässt, dann kannst du dir sicher sein, du wirst eines Tages die ganze Ewigkeit mit Gott verbringen. Die eine Begegnung mit Jesus wird alles verändern. Und die eine Begegnung mit Jesus verändert hier schon ganz viel. Zurück zu der Geschichte. Jesus lädt Thomas ein zu einer Begegnung. In der Geschichte heißt es in Vers 27, sagt Jesus zu Thomas, komm her mit deinem Finger an diese Stelle und schau dir meine Hände genau an. Komm mit deiner Hand und fass meine Seite an. Sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Komm her, vertraue. Das ist das, was Jesus zu Thomas sagt. Und er lädt Thomas ein, zu ihm zu kommen. Er lädt ihn ein, einen Schritt auf ihn zuzumachen und ihm zu vertrauen, obwohl er noch lange nicht alles versteht. Jesus lädt dich heute Abend ein, zu ihm zu kommen. Auch wenn du nicht alles erklären kannst, auch wenn du noch nicht alles verstehst, wahrscheinlich nie alles genau verstehen wirst, aber Jesus lädt dich ein zu einer Begegnung. Jesus lädt dich heute Abend ein, einen Schritt auf ihn zuzumachen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit Gott durchs Leben gehen. Ich möchte diese Einladung heute Abend an dich aussprechen. Komm zu Jesus. Triff eine Entscheidung, Gott in dein Leben einzuladen und mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und ich möchte dir heute Abend eine Möglichkeit geben, das ganz praktisch zu tun. Damals war es für Thomas ganz einfach, Jesus war ein paar Meter vor ihm, er hat ganz normal physisch ein paar Schritte auf ihn zugemacht. Das geht natürlich heute Abend nicht, aber wir können einen Schritt auf Jesus zumachen, indem wir mit ihm reden. Wir nennen das im frommen Vokabular manchmal beten, mit Gott reden. Und falls das Ganze für dich ziemlich fremd ist und du nicht so recht weißt, was soll ich denn jetzt eigentlich sagen, habe ich so ein vorformuliertes Gebet für dich. Und ich werde es einmal kurz vorlesen, damit du weißt, was auf dich zukommt. Die Band wird uns dann ein Lied spielen. Und während dieses Liedes kannst du überlegen, möchte ich das mitbeten oder nicht? Ich lese es jetzt einmal vor. Wir werden es nachher auch nochmal am Beamer haben. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich immer zu dir kommen darf und mit dir reden darf. Ich habe viel falsch gemacht und bin schuldig geworden vor dir. Man könnte auch sagen, auch ich bin ein Teil des Problems, des Leids in der Welt. Bitte vergib mir, du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Nun steht nichts mehr zwischen mir und dir. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Wir haben jetzt ein Lied Zeit, wo du dir nochmal Gedanken darüber machen kannst. Möchtest du das mitbeten? Und dann möchtest du das Gebet mit euch zusammen beten, mit allen, die das wollen. Lasst uns mal alle zusammen aufstehen für das Gebet. Das ist ein heiliger Moment. Das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Das ist ein wichtiger, heiliger Moment. Einfach dadurch, dass wir aufstehen, drücken wir einfach aus, dass wir das ernst nehmen. Und ich werde es ein kleines bisschen anders machen als gestern. Ich werde das Gebet wieder Satz für Satz vorbeten und du kannst es dann Satz für Satz mit mir zusammen mitbeten. Und ich lade euch auch ein, das hörbar zu machen, einfach nicht nur im Inneren, im Herzen. Das kannst du auch machen, wenn das für dich sonst eine zu große Hürde ist. Aber ich lade dich ein, dieses Gebet einfach laut mitzusprechen. Jesus, danke, dass du mich liebst. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich immer zu dir kommen darf. Danke, dass ich immer zu dir kommen darf. Und mit dir reden darf. Und mit dir reden darf. Ich habe viel falsch gemacht und bin schuldig geworden vor dir. Ich habe viel falsch gemacht und bin schuldig geworden vor dir. Bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Nun steht nichts mehr zwischen mir und dir. Nun steht nichts mehr zwischen mir und dir. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Amen. Lasst uns noch einen Moment stehen bleiben. Und ich möchte fragen, ganz bewusst, ob es Leute gibt, die vielleicht zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen haben oder sich gar nicht wissen, habe ich diese Entscheidung jemals getroffen? Oder einfach ganz bewusst das nochmal festmachen wollen. Festmachen ist ein komischer, frommer Begriff. Was heißt das? Dass du jemand anders hast, der mit dir zusammen nochmal kurz betet, dich noch kurz segnet. Weil alle wichtigen Entscheidungen im Leben, die machen wir öffentlich. Jesus, jeden einzelnen Menschen, den er gerufen hat, mit ihm unterwegs zu sein, er hat es immer gemacht, wenn andere dabei waren. Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist keine Privatsache. Glaube hat immer was mit anderen zu tun, hat damit zu tun, dass andere mit dir zusammen unterwegs sind, dass du andere Leute um dich herum hast, die dasselbe glauben wie du und mit dir zusammen auch den Glauben leben. Ich lade dich ganz herzlich ein, hier vorne ans Kreuz zu kommen. Hier gibt es ein paar Mitarbeiter, die haben hier so Schildchen, da steht Team drauf. Jeder, der hier vorne steht mit so einem Teamschildchen, die beten gerne für dich. Das ist keine lange Gebete, also brauchst keine Angst haben, dass du da 5 Minuten lang bebetest wirst oder eine Viertelstunde und nicht mehr wegkommst und nichts mehr zum Essen kriegst. Es wird kurz und knackig, die werden kurz für dich beten, werden dich segnen. Segnen heißt was Gutes über dir aussprechen, in Gottes Namen was Gutes über dir aussprechen, dir vielleicht ein paar Tipps geben, wie funktioniert es mit dem Leben mit Jesus. Und wir haben hier noch solche Karten, solche Gebetskarten, wo genau das Gebet, was wir heute Abend gesprochen haben, auch abgedruckt ist. Und da kannst du dir so eine Karte nehmen und kannst sagen, ja, heute Abend am 14. September 2023 habe ich diese Entscheidung getroffen mit Datum und Unterschrift, einfach für dich persönlich, wo du sagen kannst, ja, ich weiß, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Dann kannst du es gerne machen, hier gibt es so Zettel und Stifte, du kannst es auch mitnehmen und zu Hause unterschreiben, wenn du möchtest, aber hier vorne am Kreuz gibt es diese Zettel. Wir haben ein paar Leute, die hier da sind, für dich zu beten, dich zu segnen, wenn du das möchtest. Vielleicht hast du ein ganz anderes Anliegen. Vielleicht gibt es irgendeine Not. Vielleicht hatte ich auch was in der Predigt gerade angesprochen. Vielleicht sagst du auch, wow, ich bin krank und ich würde mir wünschen, dass Gott da was tut. Ich verspreche hier niemand was, okay? Ich verspreche nicht irgendwie Heilung oder irgendwie solche Geschichten, mache ich nicht. Aber ich sage, dass Gott was tun kann. Und dass Gott Gebet erhört und dass wir gerne auch für solche Sachen beten, wenn du Nöte hast oder einfach jemand brauchst zum Reden, dann lade ich dich auch ganz herzlich ein, hier nach vorne zu kommen, zum Kreuz und mit jemand zu reden. Haben wir schon ein paar Mitarbeiter da, die sich schon mal ein bisschen demonstrativ hier hinstellen oder hier nebendran? Okay, gibt es noch ein paar weibliche Personen, die auch noch mit dazu stoßen? Das wäre richtig spitze. Genau, auch ohne Schild, aber ihr seht alle, die hier stehen, sind quasi Schildträger, so symbolisch. Genau, auf die könnt ihr gerne zugehen, ihr könnt auch auf mich zukommen, ich werde vielleicht auch noch dazu stoßen. Nutzt die Zeit, falls du sagst, ich brauche gerade kein Gebet, ich möchte auch nicht nach vorne, dann lade ich dich ein, einfach beim Lobpreis noch mitzumachen, mitzusingen, vielleicht auch einfach das Ganze auf dich wirken zu lassen. Aber jetzt ganz herzlich die Einladung, komm ans Kreuz, vor allem wenn du mit jemand anders diese Entscheidung noch festmachen möchtest, und komm ans Kreuz, wenn du dich segnen lassen möchtest.